Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps. Mit Andische Ibrahim Nejat und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR Hate Racism. Sie setzen sich für diskriminierungsfreie Personalarbeit ein. Mit oder auch ohne Gästin sprechen wir über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Immer mit hilfreichen Praxistipps. Dieser Podcast wird möglich gemacht und unterstützt von unserem Partner Instafo. Instafo ist eine Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich. Also, kocht euch einen Chai, schnappt euch eine Printe und los geht's.
Herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Shota Tai. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, freut mich.
Ich würde dich einfach ganz kurz einmal vorstellen und du kannst reingrätschen oder auch danach nochmal was dazu sagen, ob ich alles Wichtige erwähnt habe oder vielleicht noch was wichtig ist, was du noch ergänzen möchtest. Also, du bringst ganz langjährige Erfahrungen im HR-Bereich mit, unter anderem aus deinen Rollen bei Serviceplan und dem SOS Kinderdorf e.V. Und zusätzlich hast du noch eine totale Vielfalt an Qualifikationen mit ganz vielen Ausbildungsstunden und Abschlüssen, also als ausgebildeter Coach, Achtsamkeitstrainer, Diversity-Experte und du hast unterschiedliche Ansätze, die du eben dazu nutzt, Unternehmen dabei zu unterstützen, Diversity, Equity, Inclusion und Belonging strategisch zu verankern. Wie findest du das so? Wie klingt das? Habe ich noch was Wichtiges vergessen?
Das klingt doch schön, weil ja Deutschland sehr viel Titel mag.
Ja, schon, oder? Wir mögen Qualifikationen, genau, und Abschlüsse.
Richtig.
Zertifizierte Abschlüsse, ja, genau, auch, ne? Besonders im Coaching-Bereich. Schon auch eigentlich wichtig, oder? Wie siehst du das?
Ja, das finde ich auch, weil Coaching ja kein geschützter Begriff ist und dementsprechend ist natürlich eine Zertifizierung schon, sage ich jetzt mal, ein Qualitätsstandard oder ein Qualitätsmerkmal und die Kunden und Kundinnen können sich schon danach vielleicht auch richten, deswegen auch ein wichtiges Merkmal meiner Meinung nach.
Total. Und ich fand es auch wirklich cool, dass du so ein bisschen die Stunden angegeben hast, die diese Ausbildung auch in Anspruch genommen haben, weil das kann ja auch total unterschiedlich sein. Also ich habe auch schon von Ausbildungen zum Coach gehört, die dann vielleicht so 3 Wochenenden gehen. Mhm. Und was du gemacht hast und auch was ich gemacht habe, war dann ja schon nochmal ein bisschen was anderes, oder?
Ja, das stimmt schon auch. Ja, also ich glaube, das ist ja wichtig, wenn wir wirklich mit Menschen arbeiten, dass wir eben da schon eine gewisse Qualifikation mitnehmen, um eben, ich würde jetzt mal sagen, einen gewissen Standard zu etablieren. So wie du sagst, es gibt einfach viele Coaches auf dem Markt, die letztendlich ein Wochenendtraining gemacht haben oder eine Ausbildung und dementsprechend, ich sage jetzt mal, die Tools zwar kennen, aber nicht die Haltung. Ne? Ich finde so, gerade bei so längeren Ausbildungen lernst du ja diese Haltung kennen, dass du eben, ich zitiere mal von einem Systemiker, dass die Wahrheit die Erfindung eines Lügners ist. Ne? Das heißt, dass letztendlich ein Coach eigentlich nur dazu da ist, um einen Raum zu halten und mit der Haltung die Person zu begleiten in dem Sinne.
Ganz, ganz wichtiger Punkt und ich finde das Thema Haltung ist etwas, was mich schon eine Weile begleitet und beschäftigt und ja auch beim Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging immer wieder auftaucht und einem begegnet. Und vielleicht passend dazu, ich habe natürlich ein bisschen gestalkt und auch mir deine Website angeschaut, mhm, und ich fand dort ein Zitat ganz besonders schön und zwar: Ich möchte eine Welt mitgestalten, in der wir zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Denn nur wertschätzendes Miteinander macht wertschöpfende Zusammenarbeit möglich. Mhm. Das fand ich total schön. Woher kommt es oder was hat dich dazu inspiriert?
Naja, gerade bei diesem Thema Diversity haben wir ja alle vielleicht den Reflex, dann sofort anzufangen, Thesen aufzustellen, wie es Leuten, die von der Struktur benachteiligt werden, geht oder was wir machen oder tun müssen, ohne diese Leute tatsächlich gefragt zu haben. Und deswegen finde ich gerade Zuhören so wichtig und auch aus der Systemik heraus ist ja das größte Tool, erstmal die Lebensrealität des Gegenübers zu verstehen, um überhaupt eine Lösung anbieten zu können, beziehungsweise gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Und das ist genau auch meine Haltung, wenn es um das Thema Diversity geht.
Also mehr zuhören. Ich finde auch gute Fragen sind auch immer sehr, sehr hilfreich und können viel verändern. Oder wie erlebst du das?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so ein systemisches Buch, das heißt, glaube ich, irgendwie gute Fragen schmecken wie süße Küsse oder irgendwie so ähnlich. ja, je nachdem, wie ich eine Frage stelle, eröffnet sich ja sozusagen auch die Lebensrealität meines Gegenübers oder einer Gruppe. Das ist, glaube ich, der Anfang erstmal, wirklich mal zu verstehen, wie geht's dem anderen, wie denkt das Gegenüber, wie ist das Gegenüber in ihrer oder seiner Lebensrealität aufgestellt, um eben dann tatsächlich einfach, ich würde jetzt mal sagen, mit Diversity überhaupt anfangen zu können. Ja? Also es ist dieser Klassiker, dass viele Leute Maßnahmen stricken und sagen, das ist jetzt Diversity und das ist auf jeden Fall der Shit. Und dann irgendwann mal merken, naja, irgendwie ist es dann doch nicht, weil die Leute sagen, hä, also was meinst du denn jetzt damit? Das brauche ich gar nicht. Ja, also.
Ja, spannend. Ich würde gerne mal so ein bisschen auf deinen Beratungs- und Berufsalltag gehen und vielleicht da auch so ein bisschen die Anschlussfrage. Aus deiner Sicht, hören Unternehmen genug zu, wenn es um das Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging geht? Also hören sie dir zu und was sind vielleicht auch Herausforderungen, denen du begegnest in deinem Beratungsalltag?
Mit meinen Kunden und Kundinnen, tatsächlich erstaunlicherweise gibt es viele Unternehmen. Also man könnte ja behaupten, ja, die Wirtschaft und Diversity-Washing und alles ist irgendwie Kacke. Ja? Und trotzdem beginne ich vielen KundInnen, die erstmal tatsächlich zuhören wollen und sagen, hey, wir sind nicht perfekt und diesen Anspruch können wir auch gar nicht in unserer Arbeitswelt haben. Gleichzeitig möchten wir von dir erfahren, wie können wir uns denn dahin bewegen? Wie können wir denn eben genau mehr zuhören und uns anpassen beziehungsweise eben mehr lernen? Deswegen würde ich sagen, klares Ja sagen. Die Bereitschaft dazu ist da. Manchmal ist es eben so, dass trotzdem mit dem Zuhören nochmal so ein Reflex kommt. Und ich glaube, das haben wir alle, weil wir eben alle nicht gelernt haben, wie wir eigentlich zuhören.
Was sind das für Reflexe, die dann da aufkommen bei uns allen?
So Grundthesen, die wir im Kopf haben. Also wir stellen dann Fragen, um unsere Thesen zu bestätigen. Das sind dann so Dinge wie, ach ja, genau, also People of Color, also da habe ich das gelesen und die brauchen doch bestimmt das, oder? Also dann willst du ja von mir nur ein Ja hören. Ne? Also vielleicht wäre da eine offene Frage besser, wie, was brauchen sie? Oder auch die Frage nach, ja, warum brauchen sie es, ist wahrscheinlich, ich sage, eine unhilfreiche Frage, weil warum, da kannst du ja viele Konzepte raussorgen. Vielleicht ist eher die Frage, woran liegt es, dass manche Leute beispielsweise nicht bei euch arbeiten? Da werden wir konkreter und können mal schauen, okay, wie sind denn eure Barrieren? Wie ist euer Recruiting-Prozess? Wie ist euer Personalentwicklungsprozess? Und dann tatsächlich da passgenau ansetzen.
Hast du Best Practices aus den Unternehmen, wo du sagst, okay, das ist ein richtig tolles Projekt, das ist richtig gut gelungen?
Einige, also das hat tatsächlich einfach angefangen mit einem wirklich ganz langen Kickoff-Prozess. Und ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner vieler erfolgreicher Projekte. Und erfolgreich ist wiederum subjektiv. Ich würde es mal daran messen, dass Maßnahmen tatsächlich auch angekommen sind bei der Zielgruppe und vor allem auch ein Dialog angefangen hat stattzufinden zwischen Mitarbeitenden und der Führungsriege. Und zwar ist es so, dass letztendlich der Kickoff wichtig ist, weil der Kickoff essentiell für Teilhabe ist. Also wen nehme ich mit rein ins Boot? Bin ich nur die Führungsriege, die jetzt entschieden hat, hey, Diversity, um es nochmal zu wiederholen, ist der Shit, wir wollen jetzt damit anfangen oder wie auch immer, macht sich marketingtechnisch gut. Oder nehme ich wirklich so viel wie möglich Mitarbeitende mit und bin transparent in dem, was ich mache und auch bereit dazu, in Konflikte zu gehen und erstmal dahin zu schauen und zu sagen, okay, ich nehme euch ernst. Wenn ihr verunsichert seid oder Widerstände habt, dann lasst uns drüber reden und zwar nicht über Positionen, sondern über eure Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse und Interessen habt ihr denn da? Und wie können wir da zusammenkommen? Und das ist tatsächlich der gemeinsame Nenner von allen erfolgreichen Projekten, dass dieser Kick-Off-Prozess wirklich genau geplant wurde und auch bedürfnisorientiert durchgeführt wurde mit ganz großer Teilhabe.
Also es kommt dann im Prinzip wieder auf den Punkt zurück, dass zugehört wurde und der Raum gegeben wurde, eben sich zu äußern und dann eben auch hingehört wurde, was die Mitarbeitenden wirklich brauchen und möchten.
Definitiv. Also ein Beispiel ist ja Woke, wie auch immer, das möchte ich nicht mitmachen und wie auch immer. Und wenn wir da mal ein bisschen weiter reinschauen, ist ja hinter diesem Ärger die Psychologie als sekundäre Emotion bezeichnen würde. Die primäre Emotion, die da vielleicht wäre, hey, ich habe Angst davor, abgehängt zu werden. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig und falsch ist und ich möchte nicht beschämt werden. Also Angst vor Scham. Ah ja, okay, alles klar, da können wir schon mal anfangen, weil diese Angst vor Scham haben wir ja alle gemeinsam. Wie können wir denn tatsächlich dann auch einen Raum schaffen, der für dich sicherer ist und in dem du auch Fehler machen kannst, in Anführungsstrichen, ne?
Total. Ich habe auch mir ein paar von deinen Posts angeschaut. Du bist ja auch sehr aktiv auf LinkedIn. Also hier auch die Empfehlung für unsere ZuhörerInnen, da mal reinzuschauen. Die Show teilt wirklich tolle Posts und Insights. Und da geht es auch oft um das Thema Fehlerkultur. Was würdest du sagen, warum ist eine gute Fehlerkultur für diesen Prozess von Unternehmen und von auch einzelnen Führungskräften, Mitarbeitenden so entscheidend?
Weil es ist so entscheidend, um es mal negativ zu formulieren oder wenigstens positiv, weil Scham als Gefühl die größte Blockade in jedem Veränderungsprozess darstellt. Die Scham davor, sozusagen Fehler zu machen. Und jetzt ist es ja so, dass wir hier in Deutschland zwar sagen, wir haben eine Fehlerkultur, wenn wir mal genau hinschauen und beispielsweise uns die Pandemie anschauen, wird uns ziemlich schnell klar, wir haben keine Fehlerkultur. Wir haben immer noch das christliche Richtig und Falsch und Sünde oder Nicht-Sünde. Ja? Und da erstmal hinzuschauen und zu sagen, wir sind so geprägt, dass wir in Richtig und Falsch denken, das ist, glaube ich, nochmal essentiell, um dann nochmal zu definieren, was bedeutet für uns Fehler? Ist Fehler auch eine Lernmöglichkeit? Und können wir auch nochmal hinterfragen, dieses, du darfst einmal einen Fehler machen, aber dann musst du daraus lernen. Also wie unfassbar anstrengend ist das denn, dass ich nur einmal einen Fehler machen darf und dann muss ich sofort daraus lernen. Ja? Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt zu sagen, hey, es sind halt Lernmöglichkeiten, die können gerne dreifach passieren. Und das Wichtige dabei ist trotzdem die psychologische Sicherheit für die Mitarbeitenden und zu sagen, hey, in diesem Raum kannst du es machen. Und der einzige Rahmen wäre dabei zu sagen, der Rahmen oder die Grenzen sind das Grundgesetz. Also nur weil wir Fehler machen dürfen, heißt es nicht, dass wir jetzt wahllos Leute beleidigen dürfen und rassistisch oder sexistisch oder ableistisch sein dürfen, sondern wir dürfen da auch sensibel sein und trotzdem eben den Raum geben, dass wir vielleicht Dinge nicht wissen und ohne Absicht vielleicht Menschen verletzen und daraus trotzdem lernen können.
Wie schaffe ich das denn als Führungskraft vielleicht oder als Personalerin, da so die Balance zu halten? Also zu sagen, okay, dürft Fehler machen, aber es gibt trotzdem einen Punkt, wo meine Toleranz oder meine Fehleroffenheit vielleicht auch endet. Ich schaffe irgendwie einen sicheren Raum, aber ich setze auch klare Grenzen. Wie mache ich das? Das klingt total schwierig.
Zum einen, ich war ja selbst mal Führungskraft und habe alles verkackt, was man verkacken kann, glaube ich, während dieser Zeit.
Moment mal, was hast du? Gibt es eine schöne Anekdote?
Ich war selbst sehr untransparent, habe sozusagen meine Standards, sage ich jetzt mal, auf meine Mitarbeitende gesetzt als Teamleiter damals, ohne das vielleicht abzusprechen. Und da wären wir beim ersten Punkt, ne? Also Transparenz und absprechen, wo sind denn unsere Grenzen, wo sind denn unsere Leitplanken? Nicht nur selbst, sondern mit allen anderen Mitarbeitenden, weil meine Ansprüche sind nicht die Ansprüche meines Gegenübers. Wahrscheinlich zumindest. Das heißt, da einfach einen Konsens zu finden, einen gemeinsamen Mittelweg ist wichtig und auch mit sich selbst beschäftigen im Sinne von, ja, tatsächlich kann ich mich ja selbst als Beispiel, ne? Dann ein sehr hohes Bedürfnis nach Sicherheit gehabt, das war meine erste leitende Funktion. Und wollte meinen Ansprüchen genügen und vor allem sozusagen erfolgreich in der Führung sein. Das hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr sicherheitsbedürftig war und das natürlich sozusagen kontrollierend an meinen Mitarbeitenden mitgegeben. Das heißt, auch da mal sich selbst klar zu werden, welche Bedürfnisse habe ich denn als Führungskraft und wie kann ich die auch transparent legen und vor allem auch mit den Mitarbeitenden auch aushandeln. Inwieweit muss ich mich selbst um meine Bedürfnisse, wie zum Beispiel Sicherheit, kümmern und kann den Mitarbeitenden Freiraum geben und inwieweit gibt es da vielleicht auch Grenzen, dass ich sage, hey, das muss halt gemacht werden. Ne? Also bis hin zu Dingen wie Harmonie. Ja? Also ich habe in der Werbebranche gearbeitet, da ist das Harmoniebedürfnis, glaube ich, relativ hoch. Und besteht dann natürlich auch eine Gefahr, dass dieses Per-Du-Verhältnis dann auf einmal zu so einem freundschaftlichen, irgendwie lockerem Verhältnis wird und dann kann man irgendwie die Fehler nicht so ganz kommunizieren und so weiter und so fort. Auch da klar zu sein, welches Verhältnis haben wir denn eigentlich zueinander?
Du hast ja auch öfter mal Parallelen zwischen, ich glaube, deiner Passion Deutschrap und der Arbeitswelt in deinen Posts. Gibt es einen Song, der für dich besonders gutes Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging widerspiegelt oder wo du vielleicht Parallelen siehst?
Ja, vieles. Ich denke gerade spontan an Fat Tony, den finde ich tatsächlich genial, der sagt, Ideale sind wie Koks, ein Teil bleibt immer am Geldschein kleben. Das ist ein bisschen zynisch und gleichzeitig meine ich das tatsächlich positiv. Letztendlich haben wir viele Ideale und Werte in Diversity, ist klar, und gleichzeitig sind wir in der Arbeitswelt, was wir nicht vergessen dürfen. Also wir haben einen Spagat zwischen Aktivismus und Arbeitswelt und bewegen uns irgendwo dazwischen. Und je mehr wir in die Extremen abrutschen, desto schwieriger wird's, ne? Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Gleichzeitig sind wir oft im größten Hebelpunkt, weil die Arbeitswelt relevant ist. Die kann was bewegen. Und deswegen da die Balance zu schaffen, finde ich wichtig. Und deswegen das Zitat.
Ich finde das Zitat total gut, weil es ja auch so ein bisschen widerspiegelt, im Diversity-Bereich, wie Unternehmen das wahrnehmen. Ne? Also es gibt dann oft Argumente dafür, ja, vielfältigere Teams sind ja erfolgreicher, das macht wirtschaftlich total Sinn, Vielfalt im Unternehmen zu implementieren. Und das ist auch oft die Begründung, die vielleicht auch Expertinnen in dem Bereich nutzen, um vielleicht ihr Angebot an Unternehmen zu verkaufen. Und dann gibt es aber auch andere Stimmen, die vielleicht sagen, naja, ich möchte gar nicht diese Begründung nutzen, sondern ich möchte eher darüber reden, dass es einfach ethisch und moralisch das Richtige ist und dass wir eben Rassismus und Diskriminierung in den Unternehmen bekämpfen sollten. Mhm. Und dann geht es natürlich auch so mehr in Richtung Aktivismus und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, Unternehmen erwarten vielleicht auch, dass das was ist, was jemand, vielleicht eine Mitarbeiterin, die sich für das Thema interessiert, in der Freizeit macht oder so. Und dann wird es irgendwie auch schräg. Mhm. Wie nimmst du das so wahr? Wie gehst du davor?
Da gilt vielleicht auch das Sowohl als auch und trotzdem tatsächlich dann wieder in der Mitte zu bleiben. Genau, es gibt einmal diesen Go-To-Phrase, würde ich jetzt mal sagen. Diversity schafft mehr Kreativität, Innovation ist auch ja hinlänglich bewiesen durch Studien und Untersuchungen, unter anderem zum Beispiel von der Boston Consulting Group. Ja, das ist so. Und gleichzeitig wird da eins vergessen, also diese Kreativität und dieses Innovationspotenzial, das kommt, wenn davor ein Riesenkonflikt stattgefunden hat, weil Diversity bedeutet ja auch letztendlich verschiedene Perspektiven prallen aufeinander. Alte Sichtweisen sind vielleicht dann nicht mehr gültig oder drohen nicht mehr gültig zu sein. Das heißt, es kommt auch Widerstand von beiden Seiten und ein sehr großer Konflikt. Frustration, Kommunikation oder Nicht-Kommunikation. Und da ist die Frage, reicht es bloß zu sagen, Diversity hat einen Vorteil? Ich meine, nein. Ich meine, dass es natürlich auch nochmal notwendig ist, nebst dem zu sagen, hey, und wenn ihr dahin kommen möchtet, dann lasst uns mal darüber sprechen, wie wir unser Zusammen gestalten können. Und zwar so, dass wir einen Raum erschaffen, in dem Konflikte möglich sind und nicht nur die eine Partei immer recht hat, sondern dass wir was Gemeinsames finden. Das ist das eine. Das zweite wäre das Moralische. Das Moralische ist natürlich auch wichtig, aus Unternehmenssicht ja auch, weil das ist ja Imagebilden und die Haltung eines Unternehmens oder Unternehmenskultur an sich ist ja auch ein Punkt, in dem sie zum Beispiel im Employer Branding Vorteile sich erschaffen kann. Gleichzeitig sind wir in einer Zeit, in dem eben der erhobene Zeigefinger ja schon wirklich wirklich groß geworden ist. Und dementsprechend auch hier nochmal die Frage ist, will ich denn meine Wahrheit komplett dem Gegenüber drüber stülpen oder finden wir hier auch einen Raum, in dem wir tatsächlich einfach auch eine Gemeinsamkeit finden können und nicht eben Moral gegen Moral ja gegenüberstellen, sage ich jetzt mal. Und der dritte Punkt, den du genannt hast, Aktivismus, super wichtig, super wichtig. Und Aktivismus ist ja auch eine gewisse Vision, der nachgegangen wird. Und auch hier trotzdem sich zu fragen, inwiefern ist es sinnvoll, Aktivismus komplett im Unternehmen zu betreiben, weil das Unternehmen hat ja auch gewisse Rahmenbedingungen, der eigene und persönliche Aktivismus nicht sprengen kann, ne? Also da tatsächlich auch die Mitte zu nehmen, wäre meine Empfehlung.
Und du bist ja dann selbst als Trainer für Diversity in den Unternehmen unterwegs und Wie ist so dein Blick vielleicht da auch ein bisschen auf die Branche? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Personalerinnen zuhören, die vielleicht überlegen, auch Trainings oder Beratung einzukaufen in dem Bereich. Was sagst du, ist wirklich wirksam? Und umgekehrt, woran hapert es dann vielleicht manchmal auch?
Also bei den Trainings würde ich sagen, ist die Wirksamkeit gerade im Hinblick auf Aufmerksamkeit auf das Thema. Und dann maximals Bewusstsein. Also das heißt, letztendlich schauen wir auf ein Thema, das sowieso schon klar ist, aber aus einer anderen Perspektive. Das kann man sich so vorstellen, es gibt tatsächlich einen Rap-Künstler namens Curse, der hat ein Album 2019 rausgebracht. Das Album heißt Die Farbe von Wasser. Und er bezieht sich dabei auf ein Buch von einem Autor namens James Albright und dessen Buch nennt sich eben auch die Farbe vom Wasser. Und da geht es streckenweise darum, dass ein schwarzes Kind in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung in den USA seine Mutter fragt, welche Hautfarbe hat denn Gott? Und die Mutter antwortet, Gott hat die Farbe von Wasser. Und damit meint sie, je nachdem, wie ich ins Wasser schaue, beziehungsweise wie sich das Licht im Wasser bricht, verändert sich ja auch die Farbe. Und darum geht's auch in Trainings. Letztendlich mal die Perspektiven und die Winkel zu wechseln und auf das Thema, das ich schon kenne, mal trotzdem aus einer anderen Perspektive zu schauen und dadurch eben auch Minderheiten zu verstehen, beziehungsweise auch zu erleben, wie strukturelle Diskriminierung auch in der Arbeitswelt funktioniert und dann daraus letztendlich im nächsten Schritt dann Maßnahmen zu bilden. Trainings sind aber nicht für Maßnahmen da, sondern eben nur für die Aufmerksamkeit und maximal für das Bewusstsein.
Was wäre dann der nächste Schritt? Also wie könnte ich eine Maßnahme oder mehrere Maßnahmen dann generieren? Ist das Training der Ausgangspunkt oder ist es vielleicht auch ein Teil davon? Also wie, wenn ich jetzt als HR-lerin neu quasi einsteigen in das Thema und es irgendwie strategisch aufbauen möchte, wo fange ich an?
Ich würde sagen tatsächlich, dass, also wenn wir jetzt wirklich einen ganzheitlichen Prozess nehmen würden, dann gehen wir wieder zum Kickoff. Erstmal tatsächlich die Teilhabe der Mitarbeitenden abgerufen werden sollte, weil, und es ist, sagt ja wirklich jede Trainingslehre, erzwungene Trainings sind schlechte Trainings und haben einen Effekt, das gegen Null tendiert manchmal, weil eben dadurch Widerstände entstehen, die vielleicht nicht entstanden wären, wenn wir eben eine Zustimmung der Teilnehmenden gehabt hätten. Das heißt, der Kickoff wäre erstmal zu sagen, hey, wir finden es wichtig, was haltet ihr denn davon? Und dann erstmal in den Austausch zu gehen. Das Wichtigste dann im nächsten Schritt wäre, dass die gesamte Führungsriege dieses Training macht, um auch Vorbild zu sein. Und dann letztendlich würde die Trainingsphase kommen. Im Anschluss darauf würde ich sagen, dass dann nochmal eine Abstimmung passiert im Sinne von, wie geht's denn weiter? Und ab da ist es tatsächlich so erfahrungsmäßig, dass viele KundInnen dann, ich sage jetzt mal, einen Fahrplan wollen, ne? Also dieses How-To. In so der Coaching-Branche wäre es ja irgendwie sowas wie die 10 Schritte zum Glück oder irgendwie die 10 Schritte zum erfolgreichen XY. Das gibt's natürlich nicht. Ja? Und ich würde behaupten, genau, ich würde auch behaupten, dass alle Leute, die das anbieten, da würde ich wirklich meine Beine packen und wirklich rennen, wie es nur geht. So. Der nächste Schritt wäre tatsächlich erstmal zu schauen, wo fangen wir denn an? Wo seid ihr denn? Wo steht ihr denn gerade? Was sind eure Erwartungen und eure Ansprüche? Und was wäre sozusagen unser Ziel und unser Wozu dafür? Wozu machen wir das denn eigentlich überhaupt? Das hat tatsächlich einfach den riesengroßen Effekt, zum einen wiederum Teilhabe, dass alle Menschen mit einbezogen werden und zum anderen die Expertise für die Veränderung des Unternehmens liegt ja nicht bei mir. Also ich als Shota Thai habe keine Ahnung, wie du funktionierst als Unternehmen, das weißt du als Unternehmen oder das wisst ihr Mitarbeitenden. Und das ist dementsprechend auch der Anfang, um sozusagen die weiteren Schritte miteinander wiederum, Stichwort Teilhabe, zu planen.
Okay, also zusammenfassend wäre es dann so, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass sozusagen jetzt auch vielleicht als kleiner Praxistipp für unsere Personalerinnen, die zuhören, also zuhören, Teilhabe ermöglichen, Fragen stellen und einen transparenten Prozess gestalten.
Mhm. Genau. Und ich würde sagen, tatsächlich HR-übergreifend das zu machen. Wenn HR-Abteilung das jetzt in die Hand nehmen würde, würde ich sagen tatsächlich, dass viele MultiplikatorInnen mit reingenommen werden sollten oder dürfen. Das wäre einmal beispielsweise, wenn es jetzt ein größeres Unternehmen ist, die externe Kommunikation beziehungsweise die interne Kommunikationsabteilung ganz wichtig, weil sie ja maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie das Ganze nach außen und nach innen kommuniziert wird. Dann die gesamte Führungsriege, auch nochmal wichtig, um da einfach die Legitimation auch zu haben. Und am besten tatsächlich verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen, weil die natürlich nochmal eine andere Sichtweise auf die ganze Sache mitnehmen und auch zu MultiplikatorInnen werden können. Also da tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, auch hier ein diverses Team zusammenstellen und loslegen, anstatt eben dann nur als HR-Abteilung oder nur als Recruiting-Abteilung oder Personalentwicklungsabteilung loszulegen.
Und das ist ja auch ein Stück weit entlasten, wenn ich nicht alles alleine machen muss und die ganze, ja, Verantwortung irgendwie bei mir liegt, das irgendwie jetzt richtig zu gestalten, sondern ich eben auch andere Menschen mit ins Boot holen darf und da das auch ein bisschen aufteilen darf und auch andere mit einbeziehe. Da kann ich so ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen. Man hat ja oft das Gefühl, oder ich hatte oft das Gefühl in meiner HR-Tätigkeit, okay, ich muss dieses Thema jetzt so bearbeiten und ich möchte irgendwie so einen Haken dran haben. Mhm. Und dann auch zu sehen, Moment mal, ich kann auch andere mit dazu holen, ich kann mir externe Hilfe holen und der Haken, der ist wahrscheinlich noch wahrscheinlich nie da. Also es ist ja immer ein Prozess auch, dieses Thema.
Definitiv. Vielleicht will ich noch hinzufügen und trotzdem, denn wir kennen es ja, es gibt Menschen, die eben da vielleicht kleineren HR-Abteilungen sind. Klar, also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach loszulegen auch trotzdem. Ne? Also wenn ich einfach nur diese Mittel habe, hey, einfach loslegen und Testballon starten. So. Mhm.
An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Shoutout an unseren Partner Instafo. Als Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich beschäftigen sie sich damit, den besten Match zwischen Talenten und Unternehmen zu finden. So lösen sie das Problem, glückliche und treue, aber auch qualifizierte Mitarbeiter zu finden, bereits für über 1800 Unternehmen wie RTL, HelloFresh oder MyPoster. Daher war es für sie zum Glück gar keine Frage, Love HR Hate Racism bei unserem Message und diesem Podcast zu supporten. Also, falls ihr Talente aus dem Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich sucht, schaut doch gern mal auf ihrer Website vorbei, instafo.com.
Du bist auch Trainer im Bereich anti-asiatischer Rassismus und das ist ein Thema, was wir noch gar nicht hier im Podcast besprochen haben. Deshalb finde ich das auch besonders interessant, da mal hinzuschauen. Was bedeutet das denn eigentlich genau und wie unterscheidet sich das von, ich sag mal, dem allgemeinen Rassismusbegriff?
Anti-asiatischer Rassismus ist der Rassismus gegen asiatisch gelesene Menschen, also die dem asiatischen Kontinent zugeschrieben werden oder gelesen werden. Und da geht es letztendlich um eine spezielle Form des Rassismus. Es gibt ja beispielsweise den antimuslimischen Rassismus und anti-asiatischer Rassismus eben ist auch eine spezielle Form, die genau gegen diese Menschen gerichtet ist. Hat historische Verwurzelungen, die geht schon wirklich weit in der Historie zurück. In Deutschland genauso, hat auch tatsächlich mit Kolonialisierung zu tun und wird oftmals, zu Unrecht will ich nicht sagen, trotzdem ist es unvollständig im Zusammenhang mit dem sogenannten positiven Rassismus beziehungsweise der positiven Diskriminierung in Verbindung gesetzt. Das heißt beispielsweise gelten vietnamesisch gelesene Menschen als sogenannte Model Minority, also die Vorbildsminderheit, die sich gut integriert, sich gut anpasst und dann gegen eben die Minderheiten ausgespielt wird, die sich vermeintlich nicht gut anpasst, was auch immer anpassen bedeuten mag. Ne?
Okay, kannst du das nochmal erklären? Also was bedeutet dann positiver Rassismus? Was verstehe ich darunter?
Positiver Rassismus wäre beispielsweise vermeintlich positive Stereotypen, also alle AsiatInnen, ne? Also AsiatInnen werden ja gerne als Land oder als Asien wird als Land gerne
auch
gesehen.
Wild, genau. Einfach so einen ganzen Kontinent, genau. Eben mal in eine Schüssel.
Genau. Und dann geht sowas wie, ja, die können gut Mathe oder eben, ne, die passen sich gut an, die sind dann sehr regelbezogen, also irgendwie die so hinbiegen zu wollen. Und da steckt trotzdem was dahinter und zwar auch ein Wir und die anderen und ein Ober und ein Unter, also die Menschen, die devot sind und sich gut anpassen zum Beispiel. Ne? Positiver Rassismus wäre trotzdem auch zum Beispiel die Sexualisierung, insbesondere weiblich gelesenen Personen. Es ist ja so, dass gerade unter anderem eben asiatisch gelesene weibliche beziehungsweise auch weiblich gelesene Personen sehr hypersexualisiert werden und dementsprechend auch die Vergewaltigungszahlen letztendlich gerade hier in diesen Gruppen sehr hoch sind. Andererseits geht es um die Entsexualisierung von männlich gelesenen Personen, asiatischen Personen, dass die eben eher als Nerds dargestellt werden oder überhaupt als so Randfiguren. Und da gibt es ja eben diese Klischees, Asiaten haben kleine Penisse und so weiter und so fort. Also dass da eine komplette Entsexualisierung stattfindet, was auch letztendlich einen sehr, sehr kolonialen Gedanken hat, so von Ober und Unter, also die weiße Rasse, die überlegene Rasse und dementsprechend die asiatische Gelbe in der Hinsicht Rasse, die unterlegen ist, devot ist oder sich anpasst. Und das sagt ja schon die Hautfarbe gelb, ne? Also die einzigen gelben Menschen, die ich kenne, laufen 20.15 Uhr auf ProSieben und heißen die Simpsons.
Oder man sollte dringend zum Arzt, weil dann, glaube ich, was mit der Leber nicht stimmt, genau. Wenn man so gelb richtig, wird. Also.
Richtig, genau.
Ich finde einen Punkt da ganz, ganz wichtig, nämlich auch zu sehen, dass Rassismus in dem Fall wirklich nicht mal sowas ist, was irgendwie in der Arbeitswelt irgendwie ein bisschen doof ist oder unangenehm, sondern es geht hier wirklich um Statistiken mit Vergewaltigungen. Rassismus hat wirklich einfach ganz schlimme Folgen für die betroffenen Menschen. Und ja, es ist vielleicht dann irgendwie ein Stereotyp, was man gehört hat und wiederholt. Und das heißt dann nicht gleich, dass es bei einem selbst in diese Richtung geht, aber man trägt dazu bei, dass diese Stereotype eben aufrechterhalten bleiben. Und ich habe so ein bisschen für mich die Regel, dass wenn man schon einen Satz anfängt, und da haben ganz viele Sätze von dir jetzt die Beispielsätze mit angefangen, so die sind so, dann merkt man eigentlich ganz schnell, ah, Moment mal, vielleicht sollte ich da nochmal genauer hinschauen. Und danke an dich, dass du das auch mit uns geteilt hast, denn ja, das sind wahrscheinlich auch Dinge, die du vielleicht auch mal selber erlebt hast und das ist vielleicht auch nicht immer so cool, darüber sprechen zu müssen, oder? Wie ist das für dich, wenn Leute dich danach fragen, also ich jetzt quasi als nicht betroffene Person bin dann auch immer so ein bisschen unsicher, darf ich das jetzt fragen, wie ist das okay? Das glaube ich, was auch vielen so Personalerinnen so oft geht. Was darf man sagen, was darf man fragen?
Definitiv, also das ist ja meine berufliche Rolle, deswegen du das alles fragen darfst. Ja? Also, und gleichzeitig kann ich das absolut verstehen? Habe ich ja selbst auch, ja. Das ist nicht, ich meine, ich bin ja auch ich gehöre sozusagen in anderen Kategorien oder in anderen Dimensionen gehöre ich ja auch zur Dominanzgesellschaft. Also nehmen wir an, ich jetzt als männlich identifizierte und gelesene Person bin ja auch in der Dominanzgesellschaft und da bin ich mir auch unsicher. Kann ich definitiv verstehen und ich glaube, meine Antwort auf diese Frage ist erstmal, darfst du alles sagen? Die Frage ist, wie nimmst du Feedbacks auf und wie gehen wir dann weiter? Es sei denn, du willst absichtlich jemanden diskriminieren, dann haben wir halt immer noch das Grundgesetz und Artikel 1 auch. Ja, so. Und da würde ich sagen, nein, das möchte ich nicht und das darfst du auch nicht. Wenn du aber es einfach nicht weißt, wie ich wahrscheinlich viele Sachen auch, dann geht es ja eher nur durch Trial and Error.
Du hast gerade ein Thema angesprochen, nämlich Männlichkeit und das ist auch ein Thema, über das du öfter mal deine Gedanken teilst und insbesondere das Thema gesunde Männlichkeit. Gerade wir sprechen Anfang Dezember miteinander, war gerade der Tag gegen Gewalt gegen Frauen und auch auf Social Media war das Thema total präsent, zumindest für mich und es gab diesen Hashtag Women in Male Fields, also auch viele Themen, die da angesprochen wurden. Was bedeutet denn für dich gesunde Männlichkeit oder was verbindest du mit dem Thema?
Also der Begriff gesunde Männlichkeit oder auch eben negativ formuliert die ungesunde Männlichkeit, da geht es um Rollen, die Männer angeblich einnehmen müssen und das sehr stark eben mit patriarchalen Strukturen wieder zusammenhängt. Und gerade Gewalt gegen Frauen oder überhaupt eben auch da, ne, also Women in Man Fields, das hängt meiner Meinung nach auch eben mit dieser Rollenverteilung beziehungsweise mit den männlichen Rollen zusammen. Also ein Mann ist stark, ein Mann ist rational, ein Mann ist analytisch und so weiter und so fort. Deswegen ist er dort und dort gut und so weiter und so fort. Wie tritt ein Mann auf? Er muss durchsetzungsstark sein. Das heißt, er lässt keine Argumente zu. Da kommen wir in diesen sogenannten Trumpischen Bereich. Also das merken wir eben bei Donald Trump sehr, sehr gut. Und diese Dinge führen erstens dazu, dass ein Miteinander streckenweise manchmal unmöglich wird, beziehungsweise immer wieder ein Machtraum geschaffen wird, in dem gewisse Gruppen dominant sind und Vorteile genießen und gewisse Gruppen eben nicht. Und zum anderen führt es dazu, dass Männer oder männlich gelesene und männlich identifizierte Personen sich in Rollen pressen, die für sie nicht gesund sind. Und zwar auch durch Studien bewiesen, beispielsweise, dass die Suizidrate bei Männern doppelt so hoch ist. Und das erklären sich viele Leute dadurch, dass eben Männer nicht lernen, mit Emotionen umzugehen, beziehungsweise überhaupt Emotionen zu zeigen. Dass auch Studien beweisen, dass gerade männlich identifizierte Personen oder beziehungsweise Männer eben eher dazu zu risikoreichem Verhalten neigen. Also Substanzmissbrauch ist so ein großer Punkt. Und das sehen wir ja wirklich. Ich meine, ich komme aus Bayern. Ne? Bayern feiert ja Bier und Alkohol bis aufs Derbste. Und da sehen wir dieses Substanzverhalten auch, wie Männer sich gegenseitig motivieren, viel zu trinken und über Bier zu reden, ist total heilig. Und bei mir in München, das Oktoberfest, da sieht man es auch, ne? Also wie Leute dann, beziehungsweise wirklich Männer dann gewalttätig werden und Frauen objektifizieren zum Beispiel. Und das ist ja alles aus einer Rolle heraus, ja. Und damit zusammenhängend ist tatsächlich auch für Männer ein Nachteil, dass sie beispielsweise eher alkoholkrank werden oder bei Substanzmissbrauch auch eben Süchte entwickeln und so weiter und so fort.
Und wie kann man da eine neue Rolle finden oder wie kann man gesunde Männlichkeit für sich entdecken?
Ja, da gibt's natürlich auch die 3 Schritte zur gesunden Männlichkeit. Nein, leider
heute
nicht.
Podcast. Ja, 5 genau. Schritte und ihr habt's geschafft.
Genau, genau. Also ich kann ja nur von mir reden. Also ich meine, zum Beispiel habe ich jetzt über meine Zeit als Teamleitung gesprochen und bei mir war es, auch da war es so, dass ich mich ungesund männlich verhalten habe. Nämlich, dass ich Dinge nicht erzählt habe, dass ich sehr, sehr untransparent war. Ich habe mich zum Beispiel in der Zeit nicht getraut, dass ich beim Psychotherapeuten bin. Man hat irgendwie eine Termin erfunden. Und das einfach aus dem Grund heraus, weil ich stark sein wollte, weil ich nicht irgendwie so als schwach gelten wollte. So, und das Problem ist ja, irgendwann mal gehen ja dir die Ausreden aus. Ja, du kannst halt nicht jede Woche irgendeinen Friseurtermin oder whatever irgendwas haben. Ja. Zum einen und zum anderen letztendlich fühlen natürlich deine Teammitglieder, wenn du etwas verschweigst, ja, wenn du ständig eigentlich so hinter Mauern und so einer Schießscharte bist und mal schaust, irgendwie, was kann ich sagen und was nicht, nicht sagen zu können, hey, ich habe jetzt gerade richtig Schiss, dass das jetzt irgendwie das Projekt oder wie auch immer, dass das schief geht, ja. Und bei mir war das letztendlich so, dass ich tatsächlich dadurch, dass es mir immer schlechter ging, auch gesundheitlich, und dementsprechend wäre, glaube ich, der erste Schritt überhaupt zu erkennen, wer möchte ich eigentlich sein? Das ist eine große Frage, das hört sich jetzt irgendwie an wie so ein esoterischer Podcast jetzt. Also gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Welche Verhaltensweisen hindern mich eigentlich in meiner Arbeit? Zum Beispiel Zugehörigkeit zu fühlen oder weiterzukommen. Kann es sein, dass ich vielleicht manchmal einfach die ganze Zeit in Konflikte gerate, weil ich vielleicht die ganze Zeit nur stark sein will oder meine Meinung durchsetzen will, weil Durchsetzung stark? Gehen Stimmen in Meetings verloren, wenn ich eine Führungskraft bin, weil ich als Mann sozusagen viel zu viel Raum einnehme in einem Meeting? Das mal zu hinterfragen und warum ärgere ich mich eigentlich beispielsweise, wenn es darum um Gleichberechtigung geht und warum ist das alles für mich so links woke und sowas, welchen Widerstand spüre ich da, will ich vielleicht einfach meine Scham nicht zeigen, was ja auch vollkommen verständlich wäre und wo habe ich das gelernt? Da kommen wir meistens ein bisschen so auf männliche Rollen zurück.
Gibt es da was Unternehmen tun können oder was vielleicht auch eine HR-Abteilung tun kann, um da zu unterstützen?
Ich würde sagen, ja, und zwar beispielsweise mit einem Workshop mal anzufangen, also wie sind die Rollen, Geschlechtsrollenverständnisse? Dann vielleicht auch zu hinterfragen, wie sind eigentlich Positionsverständnisse? Also wie wird Führung eigentlich verstanden? Weil das ist oftmals, was nochmal ausgelassen wird, weil Führungspositionen und Hierarchien sind zumeist auch ja sehr patriarchal geprägt. Und dementsprechend ist es eigentlich fast schon egal, mit welchem Geschlecht ich mich als Person identifiziere, wenn ich auf diese Position komme, muss ich mich gewissermaßen vielleicht auch männlich ungesund verhalten, intransparent sein und so weiter und so fort. Und mal zu schauen, welche Felder haben wir hier, die wir aufdecken können und zu schauen, wie wollen wir stattdessen vorgehen.
Super spannend. Ich habe das Gefühl, gerade auch wenn man über das Thema Feminismus spricht, dass dann oft verstanden wird, ah ja, da sind jetzt nur die Frauen gemeint, aber dass ja auch Männer mit gemeint sind und es auch da Rollenbilder gibt, die vielleicht auch gut tun und die vielleicht auch ein bisschen leichter sind und auch leichter sein dürfen. Das finde ich irgendwie einen ganz tollen und wichtigen Punkt. Das ist auch eine Diskussion, die ich oft mit meiner Mutter habe, die sagt, naja, aber es geht doch nur Hand in Hand und wenn die Geschlechter da irgendwie zusammenarbeiten. Aber für mich meint das eigentlich Feminismus und Gleichstellung auch, dass es auch irgendwie eine bessere Vision für Männer oder männlich identifizierte und gelesene Menschen gibt.
Definitiv finde ich auch. Und gleichzeitig, ich glaube, ich will da noch hinzufügen, und also ich sehe es ja irgendwie, dass so ganz viele Männer dann irgendwie in diesen Reflex verfallen, sozusagen, und das habe ich auch gemacht, so ja, und ich bin feministisch. Die Frage ist halt, was heißt denn das für dich? So, wenn es denn so ist, dann geht es ja nicht darum, das nach außen zu tragen, weil, also für mich ist Feminismus an sich eine ganz, ganz arge Beschäftigung mit mir selbst als männlich identifizierte Person. Und das ist halt einfach nur pain in the ass, so. Es ist kein Spaß. Es ist meistens sehr oft mit so Scham und auch vielen Widerständen zusammenhängend. Und trotzdem da die Arbeit zu machen, weil ich glaube, das Endziel, nicht das Endziel, und trotzdem, ich sage jetzt mal, so eine Vision wäre ja, dass gerade durch Gleichberechtigung alle eher zugehörig sein können und wir uns von diesem Korsett befreien.
Und das trifft ja nicht nur auf dieses Thema zu, sondern auch auf das Thema Rassismusarbeit, oder? Mhm. Das ist wahrscheinlich ein ganz ähnlicher Prozess, oder?
Also vollkommen. Ich sag manchmal gern ein bisschen übertrieben, die rassistischste Person, die ich kenne, bin ich selbst, weil ich bin ja auch rassistisch sozialisiert. Und da ist auch, also die Arbeit immer von innen nach außen, ne? Und letztendlich die Frage, wie möchte ich eigentlich miteinander leben und was kann ich dazu beitragen? Für mich auch die Frage.
Wir haben noch eine Kategorie, die heißt gut gemeint, aber trotzdem scheiße. Mhm. Hast du da gleich eine Assoziation zu?
Gut gemeint, aber trotzdem scheiße. Gut gemeint, aber trotzdem scheiße. Ah ja. Ja, weiß nicht, manchmal rutscht mir das auch raus, so in einem Gespräch zu sagen, bla bla bla, und ich komme aus München und ich bin so privilegiert, oder wenn Führungskräfte kommen, ja, ich weiß, wir haben so viele Privilegien. Okay, alles klar. Ich merke bei mir selbst und bei dir, du willst jetzt gerade so ein gewisses Image erhalten oder so diesen Reflex, so hey, ich bin einer von den Guten oder einer von den Guten, rausbringen, ist gut gemeint. Gleichzeitig, hey, geht's hier jetzt nicht gerade darum zu sagen, wer gut und wer schlecht ist, sondern also lass doch mal das Privilegiertsein aus, lass uns doch erstmal normal sprechen. So.
Also du meinst, wenn das jemand gleich bei der Vorstellung oder in der ersten halben Stunde des Kennenlernens sagt?
Ja, genau, richtig, ja, so, und das zeigt ja irgendwie so eins, es ist mittlerweile ein bisschen so ein imagebildende Maßnahme geworden, in Anführungsstrichen woke zu sein oder zu woke zu erscheinen. Das wäre das. Vielleicht will ich da noch hinzufügen, gemeint, aber trotzdem scheiße, ist, glaube ich, auch diese ständige, hey, positionieren, richtig, falsch, und wenn du das irgendwie, ich kann es verstehen, absolut, wenn du diskriminiert wirst, dann irgendwann mal hast du keinen Bock mehr, alles schön, und gleichzeitig, hey, also wenn ich jemanden sage, du bist scheiße, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gegenüberliegende Person sagen wird, ja, find ich auch, okay, dann verändere ich mich. Ja, es gibt im Japanischen Sprichwort, das heißt Kuki wa yomu, das heißt die Luft lesen im Raum. Und wenn ich im Raum die Luft lese, dann kann ich mir vielleicht manchmal klar werden, wenn ich jetzt einfach nur losschieße, es wird vielleicht wenig bringen. Also das heißt, wenn ich jemanden ins Boot holen möchte, wäre es vielleicht eher sinnvoll, Gemeinsamkeiten zu finden und aus diesem Schritt dann zu sagen, hey, das und das und das, das ist auch noch da.
Sehr gut. Ich kommen dann so fast schon so zum Ende, und da gibt's noch mal eine tolle Kategorie, nämlich heißt unser Podcast ja Printenschei und Praxistipps, und wir fragen dann gerne unsere GästInnen nach ihrem Lieblingsheißgetränk und der passenden Süßigkeit dazu, und vielleicht bei dir noch, welchen Deutschrap-Song würdest du aktuell dazu hören, wenn du dir ein leckeres Getränk und was Süßes gönnst?
Ich würde sagen, tatsächlich klassisch Kaffee Was Süßes.
Was heißt das denn? Americano,
ach so,
Flat White, okay. Welche Milch?
Ja, also Americano tatsächlich. Schwarzer Kaffee, Americano, dazu wahrscheinlich irgendwie Schokolade. Jetzt gerade natürlich in der Weihnachtszeit, da hast du ja viel Auswahl, ne? In jedem Fall nicht die Dubai-Schokolade. Sagen wir mal so, alles außer das.
Was? Warum das denn? Ist schon lecker, komm.
Ja, ich habe es noch nie gegessen. Da denke ich nur wiederum an einem Fat Tony-Zitat, die Zeit heilt alle Hypes. Genau, und also ein Song wäre dem Künstler Curse, also wieder Fluch auf Englisch, mit dem Titel Avocado Toast. Da geht es ein bisschen darum, dass er aus seinem Leben erzählt und er sagt, irgendwie wollte er immer früher was Besonderes sein und wenn er es dann war und so berühmt war, wie er es wollte, dann war es wieder nicht genug und so weiter und so fort. Und heute ist es eher einfach besonders zu sein und dafür muss niemand ihm sagen, wie es geht. Er muss einfach gehen. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Vielen Dank für die vielen tollen Insights, für die vielen schönen Zitate und Songtipps. Und ja, vielen Dank, dass du Gast in unserem Podcast warst. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche euch eine gute Zeit, kommt gut durch die Tage und wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es heißt Printen, Chai und Praxistipps.
Dankeschön.
Das war wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andische, Ibrahim Nejat und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Webseite und in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unsere Producerin der Herzen, Carolina Hinrichsen und Rethinking Places. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps. Ciao.